gleiches Recht. Aber dieses Prinzip beinhaltet nicht die Verleihung gleicher Bürgerrechte wie das Wahlrecht an Wilde oder andere bürgerliche Privilegien, die mit ihrem unzivilisierten Status unvereinbar sind.
Damit ist England von den Grundsätzen abgewichen, die in der Kapkolonie gegolten haben. Trotzdem haben sich Bauern mit dem Verlust von ihrer Unabhängigkeit nicht abfinden können. Eine Welle von nationaler Empörung ist über das Land geschwappt. Wieder einmal haben die Bauern ihre erstaunlichen Fähigkeiten erprobt, nach scheinbaren Untergängen stärker als vorher wieder aufzutauchen. Zum Symbol des Widerstands ist ein Mann namens Paul Krüger geworden. Er hat die Inkarnation des Bauernstaats dargestellt. Er ist auf einem Ochsenwagen vom grossen Dreck aufgewachsen, hat nie eine Schule besucht, dafür aber mit 17 schon sein erstes Kommando geführt und auch im gleichen Alter geheiratet. Es hat kein Jahr gegeben, in dem er nicht gegen irgendeinen Feind geritten ist. Er war schnell mit den Waffen, aber langsam im Denken. Er konnte das Alte Testament auswendig können und seine Reden hat er immer mit Bibelzitaten gespickt. Er war bis zur Blindheit selbstgerecht, sendungsbewusst und auch ein unnachgiebiger Patriarch, der wie das Urgestein einer versunkenen Welt ins Zeitalter der Technik und geheime Kabinettspolitik reingeragt ist. Der Krüger hat dann auch den Widerstand gegen die Engländer geleitet. Er ist nach der Annexion zum inoffiziellen Staatschef der Bauernrepublik geworden. 1880 haben dann 3'000 Bauern auf einer Farm vom ehemaligen Präsident Pretorius einen Rütli-Schwur abgelegt und sie haben geschwört, dass sie bis zum Tod werden kämpfen und die Freiheit von ihrer Republik wiederherzustellen. Zur Bekräftigung hat jeder einzelne von diesen Versammelten einen Stein auf den Haufen gelegt. Kurz darauf haben dann die Bauern die Unabhängigkeit ausgerufen und haben alle britischen Garnisonen in Transvaal umzingelt. Britischen Garnisonen haben kapituliert, fast alle, und hergeführte englische Truppen ist in einen Hinterhalt gelockt worden. Der liberale Premierminister in London hat dann trotz dieser Schmach den Bauern die Unabhängigkeit gewährt. Der Paul Krüger ist zum offiziellen Präsident der neuen Südafrikanischen Republik gewählt worden. Er war der Held von allen Bauern. Auch Bauern, die den grossen Dreck nicht mitgemacht haben und in der Kapkolonie geblieben sind, haben ihm zugejubelt und haben ihre Volksgemeinschaft mit den Brüdern und Schwestern in Oranje und Transvaal entdeckt. Bereits vor dem Unabhängigkeitskampf der Transvaaler ist in der Kapkolonie eine bauerische Volkstumsbewegung entstanden, die sich gegen die fortschreitende Anglisierung gerichtet hat. Man hat vermehrt die bauerische Sprache, das Afrikaans, pflegen, die an keiner Schule gelehrt worden ist. Diese Volkstümelei ist schließlich zu einer handfesten politischen Bewegung geworden. Begriffe wie afrikanse Volk oder afrikanse Nasi, Nation, haben eine rasche Verbreitung gefunden. 1881 ist die erste grosse bauerisch-politische Organisation gegründet worden. Sie hat sich Afrikanerbund genannt. Ihr Ziel war die Vereinigung von ganz Südafrika unter bauerischer Herrschaft gewesen. Der Bund hat rasch Fuß gefasst in der Kapkolonie und hat dort auch seine stärkste Basis gefunden. Er hat sich als politische Partei konstituiert. Die erste, die es überhaupt in der Kolonie gegeben hat. Und hat im Parlament von Kapstadt auch die grösste Fraktion gebildet. Plötzlich hat sich England nicht nur den Bauernrepubliken gegenüber gesehen, sondern auch an einer starken bauerischen Nationalbewegung in der eigenen Kolonie. Aber die Bauern haben ihr neues Selbstbewusstsein in einem ungünstigen Moment entdeckt. Denn die Engländer haben eigentlich das Gleiche wie die Bauern. Die Vereinigung von ganz Südafrika, allerdings unter britischer Herrschaft.
Be true to me.
Der Zusammenstoß zwischen burischem Nationalismus und dem britischen Imperialismus hat seinen Ausdruck in einem Duell von zwei Männern gefunden, wo die beiden Lager als Archetypen verkörpert haben, den Paul Krüger und den Cecil Rhodes. Der Krüger ist für eine Feudalgesellschaft vom 18. Jahrhundert, von der Selbstgenügsamkeit der Farmer, für die Einsamkeit der Viehzüchter, Geringschätzung vom Geld gestanden. Der Rhodes für den Kapitalismus, das Zeitalter der Technik, der Weltwirtschaft und der Industrie. Trotzdem haben sie diese zwei Eigenschaften gemeinsam. Die Verachtung für die Schwarzen und der Glaube an die eigene Sendung, das von Gott gegebene Recht auf Herrschaft. Imperialist ist für den Rhodes kein Schimpfwort, sondern ein Ehrentitel. Er war besessen vom Glauben, dass die Engländer zur Weltherrschaft berufen sind. Um seine Ideen durchzusetzen, musste er zuerst reich werden, denn Reichtum war Macht. Mit 17 ist er nach Südafrika gekommen und hat sich sofort zu den Diamantenfeldern von Kimberley begeben. Die Geschichte, wie der mittellose Rhodes innerhalb von wenigen Jahren zum Hauptaktionär von der De Beers Consolidated Mines Company aufgestiegen ist und schließlich das Monopol von der gesamten Diamantenproduktion gekämpft hat, gehört zu den klassischen Lehrstücken vom Frühkapitalismus. Mit 35 ist er einer der mächtigsten und reichsten Leute der Welt gewesen. Trotzdem hat er sein politisches Ziel nie aus den Augen verloren. 1880 hat er sich ins Parlament der Kapkolonie wählen lassen. Bald ist der Rhodes wichtiger geworden als der Premierminister oder der Gouverneur. Rhodes, das konkrete Ziel in Afrika, ist ein durchgehendes britisches Territorium vom Mittelmeer zum Kap war, eine Eisenbahnlinie Kairo-Kapstadt mit dem dazugehörenden Telegrafennetz. Aber das Ziel hätte er nie sollen erreichen. Dem sind die Bauern im Weg gestanden und plötzlich auch noch die Deutschen. 1884 hat das Deutsche Reich in Südwestafrika die Bucht von Angra Pequena unter seinen Schutz gestellt. Somit ist unter Bismarck die erste deutsche Kolonie geboren worden. Gleichzeitig sind die Bauern aus Transvaal nach Westen gestossen und haben am Rand der Kalahari zwei neue Republiken gegründet. Stellaland und Goshen, wie sie genannt worden sind. Die hat Paul Krüger unter den Schutz der Südafrikanischen Republik gestellt. Jetzt hat sich für den Rhodes die Gefahr abzeichnet, dass sich die Bauern und die Deutschen in Kalahari die Hände könnten reichen. Weil für die Bauern sind die Deutschen die natürlich Verbündeten gewesen. Umso mehr, dass die völkische Bewegung in Deutschland die Bauern als Blutsverwandte betrachtet hat. Außerdem ist die Militärorganisation der Bauern von deutschen Offizieren ausgebildet worden. 1884 war der Paul Krüger in Berlin, wo er betont herzlich empfangen worden ist. Ein halbes Jahr später ist ein formeller Freundschafts- und Handelsvertrag unterzeichnet worden. Damit haben die Bauern erstmals die politische Unterstützung von einer Grossmacht gehabt. Um der drohenden Vereinigung von Bauern und Deutschen in Südafrika zuvorzukommen, hat der Rhodes angefangen, den Norden zu erobern. Er hat Bechuanaland unter das britische Protektorat gestellt. Dabei sind ihm auch kleine Bauernrepubliken, Stellaland und Goshen in seine Hände gefallen. Da hat sich die beiden Gegenspieler zum ersten Mal getroffen. Der Bauernpräsident hat sich vor den vollendeten Tatsachen gebeugt und doch er hat sich nicht geschlagen gegeben.
Das Rennpferd,
hat er gesagt,
ist schneller als der Ochse, aber der Ochse kann größere Lasten tragen. Wir werden sehen, wer am Ende gewinnt.
Der Rhodes ist mit Bechuanaland nicht zufrieden gsi und ist weiter nach Norden vordrungen. Da war das Gebiet der Ndebele, dem Stamm, der von den Bauern nach Norden vertrieben worden ist. Der Rhodes hat gehofft, dort Gold zu finden. Aber weder London noch die Kap-Regierung war an diesem Gebiet interessiert. So hat der Rhodes selbst die Rolle des Eroberer übernommen. Er hat sich von den Schwarzen Schürfrecht erteilen lassen. Als Gegenleistung hat er ihnen 1000 Gewehre mit je 100 Schuss Munition gegeben und hat eine jährliche Miete gezahlt und dem Häuptling einen Flussdampfer geschenkt. Aber damit haben sie Ndebeles ihr Land verschenkt. Der Rhodes hat die British South African Company gegründet, die von der Queen mit staatlichem Hoheitsrecht ausgestattet worden ist. Somit haben sie alle Verträge können abschliessen, Gesetze erlassen, Strassen, Eisenbahnen und Häfen bauen. 1890 hat er dann im Mitte vom Reich von Ndebele den Union Jack gehisst und hat ein Fort gebaut. Das hat er zu Ehren vom damaligen britischen Premierminister Salisbury genannt. Das ganze Land hat er aber Rhodesia genannt. Erst jetzt haben die Schwarzen gemerkt, dass sie ihr Land verloren haben. Sie haben noch kurz Widerstand geleistet, aber der ist brutal niedergeschlagen worden. Und schlussendlich hat der Rhodes, sind die Leute vom Rhodes zu einem Vernichtungsfeldzug aufgebrochen. Bei der Entscheidungsschlacht haben dann die Engländer zum ersten Mal in Afrika Maschinengewehr verwendet, wo während die Gewehre von den Ndebele unbrauchbar gewesen sind. Damit hat der Rhodes den Durchbruch nach Norden geschafft und damit sind auch die Bauernrepubliken im weiten Bogen von britischem Gebiet umgeben. Um am Paul Krüger auch noch den Zugang zum Meer abzuschneiden, haben die Engländer auch das Gebiet von der Zulu erobert, wo zwischen Transvaal und dem Indischen Ozean gelegen ist. Als die Bauern dann verzweifelt versucht haben, das Gebiet zwischen Zululand und Portugiesisch-Ostafrika unter ihre Kontrolle zu bringen, ist auch das von den Engländern annektiert worden. Damit ist das ganze Gebiet entlang von der Küste vom Kap bis nach Mosambik unter englischer Herrschaft gewesen und der Krüger hat seine Hoffnungen auf einen Hafen müssen begraben. Unterdessen hat sich auch die Situation in Transvaal dramatisch verändert. 1866 ist südlich von Pretoria am Witwatersrand Gold gefunden worden. Es war nicht irgendeine Goldader, sondern das bisher grösste bekannte Goldvorkommen der Welt. Damit sind die armen, ständig vom Bankrott bedrohte Republik Südafrika über Nacht zum reichen Land geworden. Aber der Segen ist auch bald zum Fluch geworden. Der Goldrausch ist wieder wie eine Lawine über das Land hineingebrochen. Wieder sind von überall Gräber gekommen. Sogar die Diamantenfelder von Kimberley sind verlassen worden. Niemand hat den Goldboom verpassen. Auch der Rhodes ist schon kurz nach der Entdeckung auf den Goldfeldern erschienen. Er hat die Consolidated Goldfields of South Africa gegründet, ein Trust, wo schon bald ebenbürtig war, neben dem Diamantenkonzern De Beer. Der Unterschied zu Kimberley war nur, dass über dem Rand nicht der Union Jack geweht hat. Der Rhodes hat jetzt noch einen Grund gehabt, Südafrika unter britischer Herrschaft zu vereinigen, zumal die Goldfunde in Rhodesien ausgeblieben sind. Der Krüger hat die Gefahr geahnt, aber er hat gesehen, dass vor dem Tor von Pretoria ein eigentlicher Moloch entstanden ist, vor dem er sich musste fürchten. Johannesburg, die Golden City. Die Stadt ist 1886 aus dem ersten Goldgräbercamp entstanden. 12 Monate nachher hat sie schon mehr Einwohner als Pretoria. 10 Jahre nach ihrer Gründung haben schon über 150'000 Menschen dort gelebt. Da hat aber kein Mensch Afrikaans geredet. Sie war ein eigentlicher Fremdkörper in der Burenrepublik. Eine Ansammlung von hergelaufenen Engländern, Abenteurern und gottlosen Ausländern, die Champagner getrunken haben und Hurenhäuser errichtet haben. In den Augen der Bauern war diese Stadt ein Satanswerk. Im Parlament von Kapstadt hat dann der Rhodes gelegentlich über den Krüger gespottet, aber er hat gewusst, dass der nicht so leicht aus seinem Sattel zu heben war. Darum hat der Rhodes 1890 das Amt vom Ministerpräsident übernommen, um im entscheidenden Moment die politischen Schalthebel selber zu bedienen. Da, und weil er im Parlament auf den Afrikanerbond angewiesen war, hat er den Bauern Zugeständnis gemacht in der Kaffernfrage. Das ist ihm nicht sonderlich schwer gefallen, da er ja ohnehin der Meinung war, dass England den Farbigen in der Kapkolonie viel zu weit entgegengekommen ist. Nachdem er so das Wohlwollen der kapländischen Bauern gewonnen hat, hat er sich zu der letzten Runde im Duell mit dem Krüger gerüstet. Der Krüger seinerseits hat voll auf die Deutschen gesetzt. Die haben ihm nach Kräften geholfen und so sind Hunderte von Millionen Mark als Investitionen in die Südafrikanische Republik geflossen. Schlussendlich hat der Krüger eine Eisenbahn von Pretoria nach Lourenço Marques, einem Hafen in portugiesisch-Ostafrika, bauen lassen. Zur Eröffnung ist dann der deutsche Kreuzer Gondor eingelaufen. Dort hat dann der Krüger eine Grußbotschaft von Kaiser Wilhelm II. Entgegengenommen. Er hat seine Freundschaft mit dem mächtigen Deutschland offen zur Schau gestellt. Gleichzeitig hat er aber auch einen Handelskrieg gegen die Kapkolonie geführt. Er hat erst aufgegeben, als England mit Konsequenzen gedroht hat. Jetzt hat der Rhodes den Zeitpunkt für gekommen gesehen, den Krüger zu stürzen und die Südafrikanische Republik aus den Angeln zu heben. Da aber London keinen Krieg wollte, hat das müssen von innen raus geschehen, und zwar mit Hilfe der Ausländer in Johannesburg. Seit langem hat dort Hochspannung geherrscht. Die Ausländer sind nahegestanden der Rebellion gegen den Krüger, weil sie haben müssen Steuern zahlen, ohne ein Wahlrecht zu haben. Ihr Slogan hat geheissen «No taxation without representation». Am Rhodes im Plan hat es so ausgesehen, dass das Reformkomitee sich gegen den Krüger erheben soll und selber eine provisorische Regierung bilden. Gleichzeitig hätten auf Bitte von der provisorischen Regierung Freiwillige von außen in die Südafrikanische Republik sollen einmarschieren. Fatalerweise ist alles schief gegangen. Das Putschkomitee in Johannesburg hat kalte Füße bekommen und die Erhebung vertagt. Trotzdem sind 500 Reiter in Transvaal einmarschiert. Doch der Krüger hat eine überlegene Truppe entgegengeschickt und die Engländer mussten aufgeben. Das gescheiterte Unternehmen hat dann weitreichende Folgen gehabt. Für den Rhodes war es das Ende seiner aktiven politischen Laufbahn. Er hat überall zurücktreten. Der Kaiser Wilhelm II. Hat dann am Bauernpräsident ein Telegramm mit folgendem Wortlaut geschickt.
Ich spreche Ihnen meinen aufrichtigen Glückwunsch aus, dass es Ihnen, ohne an die Hilfe befreundeter Mächte zu appellieren, mit Ihrem Volke gelungen ist, in eigener Tatkraft gegenüber den bewaffneten Scharen, welche als Friedensstörer in Ihr Land eingebrochen sind, den Frieden wiederherzustellen und die Unabhängigkeit des Landes gegen Angriffe von außen zu wahren.
Aber die Pesche, die war stumm. Sein Hinweis auf die Hilfe von befreundeten Mächten ist von London als unverschämte Interventionsdrohung aufgefasst worden. Und der Paul Krüger hat sich fortan in der falschen Hoffnung gewiegt, dass Deutschland ihm im Kriegsfall beistünde. Trotzdem hat der Bauernführer das Duell gegen den Rhodes gewonnen. Aber England war jetzt mehr denn je entschlossen, die Bauernrepubliken zu zerstören. Er hat keinen deutschen Vasallenstaat im Rücken der Kapkolonie und vor allem dulden und vor allem haben sie das Gold von Johannesburg wollen. Um sicher zu sein, hat London sich zu einem klassischen Krieg vorbereitet.
I don't know why you're calling me up or ringing me up in your usual way. Oh, I don't know why you're calling me up. What do you really want me to say? You're panicking, you're down, and you're feeling under. There's no one else around who can hear the thunder. The days are getting gray, so you remember. You got a friend you know will make it better. Oh, I don't know why you're calling me up or ringing me up in your usual way. Oh, I don't know why you're calling me up. What do you really want me to say? Down and you're feeling under. There's no one else around who can hear the thunder. The days are getting gray, so you remember. You got a friend you know will make it better. What do you want me to say? Have a nice day. This is your typical tune. But the melody is flat. Please don't call me back. Lay your head on someone else's lap.
Das war jetzt der erste Teil der Sendung über die Geschichte von Südafrika von 1652 bis 1980. Musik haben wir gehört von der Latin Quarter, von den United Artists, von Robert Wyatt, von den Kalahari Surfers, von Gil Scott Heron, von den Stiff Little Fingers, vom Orchester Yazira, Akimbo und am Schluss werden wir noch ein Stück hören vom Yu Masekela.